Schön, dass ihr alle noch gesund seid oder wieder gesund seid, dass wenigstens ein paar Leute heute Morgen hier sind. Wenn wir an den Anfang der Bibel schauen, dann ist uns da zuallererst berichtet, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Und dann sind wir auch ganz schnell bei Adam und Eva, den ersten Menschen. Und von diesen ersten Menschen stammen wir alle ab. Wir alle stammen von Adam und Eva ab. Und das bedeutet, durch unsere Adern, durch deine Adern, fließt unter anderem auch afrikanisches Blut. Und durch deine Adern fließt auch asiatisches Blut, auch wenn du keine schmalen Augen hast. Und durch deine Adern fließt auch indianisches Blut. Alles das fließt durch unsere Adern. Warum? Weil wir von Adam und Eva alle abstammen. Und da ist die große Frage, was haben die eigentlich für eine Hautfarbe gehabt? Weil in der Bibel wird uns da überhaupt nichts von berichtet. Welche Hautfarbe hatten Adam und Eva? Und die Genetiker gehen davon aus, dass sie wahrscheinlich eine mittlere Hautfarbe haben. Warum? Weil sich daraus die Möglichkeit ergibt, dass rein genetisch sich hellhäutige Menschen wie wir und dunkelhäutige Menschen wie zum Beispiel Afrikaner entwickeln können. Das heißt also, dadurch, dass wir von Adam und Eva abstammen, haben wir ganz viel, ja auch, ich nenne es mal ausländisches Blut in unseren Adern. Wenn das die Rechten wüssten, dass sie das in ihren Adern haben, ich weiß gar nicht, was die machen würden. Naja, sei es so. Wenn wir jetzt ins Johannesevangelium schauen, dann wird uns da wieder etwas Neues berichtet, weil da wieder eine neue Schöpfung geschieht im Johannesevangelium. Und ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Johannes 1, die Verse 1 und 2, Jesus Christus, der ewige Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Wahrscheinlich sind diese Worte früher mal ein urchristliches Lied gewesen. Und interessant ist hier vor allen Dingen die Formulierung im Anfang. Man könnte das genauso gut auch mit am Anfang übersetzen. Und wenn wir uns daran erinnern, wie beginnt denn die Bibel? Die Bibel beginnt mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, der Johannes formuliert genauso, wie Mose formuliert hat, am Anfang der Bibel, die wir kennen. Was will der Johannes damit ausdrücken? Ich glaube, das Erste, was er damit sagen will, ist die Tatsache, dass er sagt, meine Worte, die ich geschrieben habe, sind genauso Wort Gottes wie die des Mose im Alten Testament. Und das war schließlich die Bibel auch der Juden. Das Zweite, was Johannes sagen will, ist, hier fängt etwas Neues an, etwas vollkommen Neues. Nämlich hier beginnt der neue Bund im Anfang, am Anfang. Es fängt etwas ganz Neues an. Und das bedeutet, dass man Altes und Neues Testament eigentlich gar nicht voneinander trennen kann. Ja, man sogar genau genommen sagen müsste, wenn ich das Neue Testament verstehen will, sollte ich das Alte Testament kennen. Und mit dem Wort, was hier geschrieben steht, ist zweifellos Jesus Christus gemeint, weil uns das in Offenbarung 19, Vers 13 so beschrieben wird. Denn da steht es, sein Name heißt das Wort Gottes. Und als Jesus Christus sich selbst vorstellt in der Offenbarung, und die Offenbarung hat ja bekanntlich auch Johannes aufgeschrieben, da sagt er, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das Wort war bei Gott. Ein zweites, Jesus Christus, der Schöpfer. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht oder gemacht worden. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das heißt, Gott, der Vater, spricht diese schöpferischen Worte, die diese Welt ins Dasein ruft. Aber Jesus Christus, das Wort, ist der, der alles erschafft. Das wird uns auch im Kolosserbrief bestätigt. Da steht nämlich in Kolosser 1,16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und auch hier finden wir wieder Parallelen zu 1. Mose 1, Vers 3. Hier steht, ist geworden, und in der Bibel im Alten Testament steht, es ward. Also auch da die Duplizität. Jesus Christus hat alles geschaffen. Er hat dich geschaffen. Er hat die Gestirne geschaffen. Er hat die Tiere geschaffen. Er hat die Engel geschaffen, ja, er hat sogar den Satan geschaffen. Der Satan ist kein Gott, der Satan ist Geschöpf. Und er wurde von Jesus Christus damals geschaffen. Und auch die bösen Engel, die bösen Mächte, alles das ist von ihm geschaffen worden. Und das Traurige dabei ist, dass der Satan und die Menschen, die Jesus Christus ablehnten, letzten Endes die waren, die ihn sogar ans Kreuz gebracht haben. In Epheser 3, von Vers 8 an, da schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott sein Geheimnis ins Werk setzt, das von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Und ein letzter Gedanke zum Text. Jesus Christus, das Licht der Welt. Johannes 1, 4 und 5. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus Christus ist also nicht nur der Lebensspender, sondern er ist auch das Licht der Welt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, das Erste, was nach der Erde insgesamt geschaffen wurde, war das Licht. Und um das zu unterscheiden, sagt Johannes jetzt noch, Jesus Christus ist das Licht auch der Menschen, weil man das sonst ja gleichsetzen könnte mit dem ersten Licht, mit dem Tageslicht sozusagen. Und in Johannes 8, Vers 12 sagt der Herr Jesus selbst, ich bin das Licht der Welt. Und wir finden diesen Lichtgedanken schon im Alten Testament. Wir finden da auch schon praktisch den Hinweis auf Jesus Christus in Psalm 36, Vers 9. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und auch der fünfte Vers bedient noch Beachtung. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Für uns als Menschen bleibt diese grundsätzliche Erkenntnis, dass diese Welt ohne Gott eine finstere, eine dunkle Welt ist, weil es eine Welt ohne Liebe ist, weil es eine Welt ohne das Gute ist. Und jetzt ist Jesus Christus als das helle Licht in diese Welt hineingekommen, das in die Dunkelheit der Welt hineinscheint. Und dadurch, dass er hineinscheint, auch in unser Leben, wird natürlich auf der einen Seite auch Sünde aufgedeckt. Da wird auch Verfehlung aufgedeckt. Aber das Gute ist, dass Jesus Christus nicht nur aufdeckt, sondern er nimmt auch die Sünde weg. Und das ist das Entscheidende. Dass wir nicht mit unserer Sünde alleingelassen werden, sondern sie wird uns von Jesus Christus weggenommen. Und wir leben jetzt in der Adventszeit, in der Zeit auf das Warten, auf das Wiederkommen Jesu, aber zunächst mal warten wir jetzt natürlich auch in dieser Adventszeit auf den 24.12., nämlich auf Heiligabend, wo das, was in der Bibel steht, das Wort wurde Fleisch, Mensch wurde und wir daran denken. Aber, und das ist das Entscheidende, weil Jesus Christus das Licht ist, scheint er auch in diese dunkle Welt. Ein erster Gedanke dazu, das Licht. Die Adventszeit fällt ja durchaus in eine Jahreszeit, die an sich schon rechtschaffend dunkel ist. Es gibt nicht wenige Menschen, die gehen zur Arbeit, wenn es dunkel ist, und die kommen wieder nach Hause, wenn es wieder dunkel ist. Das heißt, die verbringen den ganzen Tag, wo es hell ist, mit Arbeit. Und diese Zeit ist insgesamt sehr trübe einfach auch. Ja? Also die letzten Blätter fallen von den Bäumen, alles wird kahl, es regnet öfter mal. Es ist einfach eine ganz trübe Jahreszeit. Und es ist eine Jahreszeit, die uns manchmal auch gemütsmäßig wirklich viel abverlangt, weil es schwer für uns ist. Vielleicht hast du in den letzten Jahren oder im letzten Jahr einen Menschen gehen lassen müssen, der dir lieb und teuer war und den du jetzt vermisst. Vielleicht fühlst du dich auch einsam in dieser Jahreszeit. Es ist viel dunkel, die Menschen sind viel mehr in den Häusern, sie gehen nicht mehr so raus, wenn dann nur kurzzeitig. Das ist nicht schön. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine Gesundheit. Vielleicht denkst du dir, wie wird es denn mit mir in der Zukunft werden? Wie wird es denn mal werden, wenn ich so richtig alt bin und wenn ich gar nicht mehr kann? Was mache ich denn dann? Und in dem allen ist der Herr Jesus da. In den ganzen Sorgen deines Lebens ist der Herr Jesus da. In den ganzen Herausforderungen, mit denen du umgehen musst, ist der Herr Jesus da. Es gibt ein Lied, habe ich schon mal zitiert, von Gilbrecht Scheel. Da heißt es, Gott macht nicht alle Hügel glatt, doch wird er Wege zeigen, um Berge, die du nicht versetzen kannst, mit ihm zu ersteigen. Das ist das Erste, was du wissen sollst, dass Jesus Christus heute Morgen da ist. Ich weiß nicht, was jetzt in deinem Kopf rumgeht. Ob du sagst, ach, alles ganz toll, alles ganz, wie wir die modernen Leute sagen, so easy going. Oder machst du dir um das eine oder andere vielleicht auch Sorgen? Jesus Christus als das Licht will auch und scheint auch in die Dunkelheit deines Lebens. Und eins ist sicher, sein Licht ist immer heller als unsere Dunkelheit. Sein Licht scheint immer heller als unsere Dunkelheit. Unser Problem ist manchmal, wir schauen auf das, was uns Sorge macht und was uns belastet, weil das rein menschlich ist. Aber in dem Moment, wo wir unseren Blick wegwenden von unseren Sorgen und hinwenden zu Jesus, dann sehen wir das Licht. Und dieses Licht ist heller als unsere Dunkelheit. Und du hast die Möglichkeit zu beten. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich bin einsam. Herr Jesus, ich vermisse meinen Partner. Herr Jesus, ich habe Angst. Das kann man öffentlich sagen bei ihm. Zu Jesus darf ich das sagen, da ist das ja keine Schwäche, wenn ich Angst habe. Herr Jesus, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe keinen Plan, keine Perspektive für mich, für meine Zukunft. Und ich kann Jesus Christus bitten, dass er mein Herz mit seinem Frieden erfüllt. Ich garantiere dir nicht, dass nach einem solchen Gebet alles gut ist. Das nicht. Aber ich garantiere dir, dass der Herr Jesus so ein Gebet nicht unerhört lässt. Der wird darauf reagieren. Und denk bitte dran, er ist derjenige, der dich geschaffen hat. Er ist derjenige, der dein Leben gewollt hat, der Ja sagt zu deinem Leben. Und deswegen hat er auch ein ganz persönliches Interesse an deinem Leben. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Der Herr Jesus sagt nicht, lass die da unten mal wurschteln und machen. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Und wenn du traurig bist, dann ist auch der Herr Jesus traurig, weil du traurig bist. Wenn du Angst hast, dann hat auch der Herr Jesus, kann er diese Angst mitfühlen. Aber der Unterschied zu ihm, bei ihm ist, er hat eine Lösung, er hat eine Perspektive, weil er Herr und weil er Gott ist. Und vielleicht ist es auch so in deinem Leben, dass du mit dem, was dich so gerade beschäftigt und belastet, irgendwie überhaupt nicht fertig bist. Und es gibt sehr kluge Menschen, die sagen, dann musst du einfach nur mehr beten und feste glauben. Und das ist vollkommener Quatsch. Wenn du merkst, dass du mit dem, was dein Leben fertig macht, nicht mehr klarkommst, dann solltest du auf gar keinen Fall zögern, auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn du dir in den Arm brichst, dann wirst du auch nicht dadurch gesund, dass du sagst, ich muss nur kräftig beten, dann ist der Arm schon wieder fit. Ich muss nur kräftig beten, das hilft. Nee, das ist Quatsch. Das reicht nicht. Dafür gibt es eben auch fachmännische Hilfe. Und die gibt es auch dann, wenn deine Seele krank ist. Und dafür muss man sich nicht schämen. Es ist Weisheit, das in Anspruch zu nehmen. Aber eins sollst du eben auch wissen, die Dunkelheit deines Lebens wird nicht das letzte Wort haben. Wenn du mit Jesus lebst, hat die Dunkelheit deines Lebens nicht das letzte Wort, dann hat er das letzte Wort. Der Herr aller Herren, er spricht das letzte Wort auch über dein Leben. Und das sollst du wissen. Ich komme zu einem zweiten. Verheißungen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, die finden diese Jahreszeit jetzt, diese Advents- und Weihnachtszeit ganz toll. Ja, weil die sagen, oh, da werden Plätzchen gebacken, ich dekoriere mein Haus um, wir holen uns einen Weihnachtsbaum oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, das ist eine total schöne Zeit, ich mache mir eine Kerze an und ich bin total begeistert. Die Menschen gibt es ja auch. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber es gibt diese Menschen, dessen bin ich mir bewusst. Und ich habe mir dann schon, als ich diese Predigt vorbereitet habe, die Frage gestellt, was ist denn positiv für uns Menschen, für die, die diese Adventszeit einfach toll finden und auch für die, die sich damit schwer tun. Und ich glaube, das, was beide gleichermaßen anspricht, ist letzten Endes, sind die Verheißungen, die wir im Wort Gottes lesen. Und da ist zum Beispiel eine in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ist das nicht toll, dass Gott Ja sagt zu deinem Leben, dass der gute Gedanken hat, wenn er an dich denkt? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, du kennst ja dein Leben besser, als ich es kenne, logischerweise. Du siehst dein eigenes Leben, du weißt, was da alles toll war und was auch nicht so schön war. Und was macht Gott? Wenn der an dich denkt, hat er gute Gedanken. Finde ich total faszinierend. Dass Gott, wenn er an mich denkt, sagt, ey, ich weiß, wie du bist, aber ich habe gute Gedanken, wenn ich an dich denke. Ich denke dann was Gutes. Finde ich toll. Als nächstes, Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung ist was, was uns als Menschen einfach gut tut. Wenn du keine Hoffnung hast, ist das schlimm und traurig. Aber mit Jesus habe ich den Vorteil, dass ich immer eine Hoffnung habe, weil ich weiß, er ist da in meinem Leben, er greift ein in mein Leben und er lässt mich nicht alleine mit meinem Leben und darum habe ich eine positive Hoffnung. Vielleicht wird nicht alles so, wie ich mir das wünsche in meinem Leben, aber ich habe eine positive Hoffnung, weil ich einen Jesus habe und mit ihm eine positive Zukunft. Hoffnung auf Zukunft durch und mit Jesus Christus. Die, wie ich finde, schönste Verheißung überhaupt, Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus Christus steht da und wartet, dass du kommst. Und es ist die Frage, ob du kommst. Nicht die Frage, ob er da ist. Er ist da und wartet, dass du kommst. Dass du kommst mit dem, was dein Leben so schwer macht, was dich kaputt macht, was dich zerstört, was dich in die Enge treibt. Jesus steht mit offenen Armen da und sagt, komm her, lass dir doch helfen. Mein persönliches Problem ist, dass ich, wenn ich mit irgendeinem Problem konfrontiert werde, erstmal überlege, was kann ich jetzt eigentlich machen? Was kann ich machen, dass es besser wird, anders wird? Was kann ich tun, damit sich die Situation verändert? Und das Ergebnis ist, es tut meinem Kopf weh, weil ich oft keine Lösung finde. Ich weiß nicht, ob ihr immer Lösungen für eure Probleme findet. Ich finde sie nicht immer. Und Jesus sagt, pass mal auf, ich bin doch da. Jetzt komm doch her, ich stehe mit offenen Armen da und warte, dass du kommst und sagst, Mais, hier ist der Schutt meines Lebens. Und dann kann ich was draus machen, aber du musst schon kommen. Jesus Christus nimmt sich Zeit für dich. Er hat immer Zeit für dich und er will, dass dein Leben gelingt. Er will, dass du ein gutes Leben hast. Das heißt nicht, dass alles so ist, wie du es willst, aber es soll ein gutes Leben sein. Und er sagt, ich bin da und biete dir an, dass du zu mir kommst und ich dir helfe. Aber es liegt an dir, ob du auch kommst. Und noch eine letzte Verheißung, die ist eigentlich ziemlich unbekannt. Das hat aber den Grund, dass der Prophet, der sie niedergeschrieben hat, eigentlich so gut wie nie im Laufe eines Lebens auf dem Predigtplan irgendeines Predigers oder Pastors auftaucht. Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Ich kann zu Gott kommen und er will mir vergeben. Das ist das Erste. Gut, das weiß ich ja, dass ich zu Gott kommen kann und dass er mir vergeben will. Aber was hier steht, was mich so fasziniert hat, ist dieser letzte Halbsatz und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wenn in der Bibel steht, das wissen wir vielleicht, da steht, es ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut und zu Gott kommt. Das ist das Eins. Und in meiner Vorstellung war das immer so, dass die Engel dann im Himmel stehen und kräftig Beifall klatschen und sagen, oh, da ist hier wieder eine gekommen, wie schön. Aber hier wird deutlich, dass Gott sich freut. Und wie freut er sich? Wisst ihr, wie Jauchzen geht? Habt ihr schon mal gejauchzt? Ja? Also ich bitte euch nicht jetzt zu jauchzen. Ich jauchze jetzt auch nicht, weil sonst fliegen euch die Ohren weg nachher. Aber Tatsache ist, Jauchzen ist laut, das ist fröhlich, das ist Begeisterung. Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Stell dir das mal vor. Der schließt nicht die Hände vor den Kopf und sagt, ach du Schreck, jetzt kommt der auch noch an. Nein, der freut sich, wenn du zu ihm kommst. Stell dir das doch mal vor, was das für ein Gott ist. Der freut sich, wenn du kommst. Und wer bist du? Was bist du? Was hast du ihm zu bieten? Nix. Und der freut sich, wenn du kommst. Ich finde das so faszinierend, dass sich Gott freut, wenn ich zu ihm komme, wenn ich mit meinem Müll zu ihm komme und sage, Herr, guck dir doch mal an, was ich wieder hier alles gemacht habe. So viel versucht, so wenig geklappt. Toll. Und er sagt, Mais, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Mit Jauchzen. Gott jauchzt, wenn er an dich denkt. Das ist, wenn du nichts heute Morgen mitnimmst, nimm das bitte wenigstens mit und merk dir diesen einen Satz. Gott freut sich mit Jauchzen, wenn er an dich denkt und wenn du kommst. Weil er dich unfassbar liebt. Du bist ihm wichtig, so wie du bist. So wie du bist. Ich finde das toll. Ich komme zum letzten Gedanken. Reflexion. Diese Zeit ist ja, wie gesagt, auch eine sehr dunkle Jahreszeit. Es ist abends früh dunkel, die Tage werden kürzer, die Abende länger und man ist auch viel öfter im Haus als draußen. Also ich merke das schon, meine Gespräche mit meinen Nachbarn, die sind im Winter deutlich weniger als im Sommer. Alleine, weil man sich im Sommer sieht und im Winter halt nicht so sieht. Aber es ist vielleicht die Zeit auch für eine Art Selbstreflexion und für die Frage, wie sieht eigentlich meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aus? Wie ist meine persönliche Beziehung? Was ist das, was mich an dieser Beziehung freut? Was ist das, was ich an dieser Beziehung gut finde? Was ist das, wo ich sage, Mensch, es ist klasse, dass diese Beziehung so ist, wie sie gerade ist? Vielleicht sagst du, Menschenskinder, ich bin so dankbar für mein Gebetsleben, ich habe so viel Zeit zum Beten, das tut mir so unfassbar gut. Und der Nächste sagt, ach ja, das ist alles schön und gut, aber ich bin total begeistert, wenn ich in der Bibel lese, weil ich da merke, dass ich weiterkomme. Und der Nächste sagt, ich bin dankbar für das Vertrauen, das ich in Jesus Christus habe. Es gibt so viele Dinge, über die man sich in dieser Beziehung freuen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, wo ich sage, oh Mensch, das ist nicht so optimal. Da wäre es vielleicht auch gut, wenn sich Dinge verändern. Vielleicht ist es gerade die Umkehrung der Dinge, die ich gerade positiv benannt habe. Und dann kann ich mir konkret die Frage stellen, was kann ich denn tun, wenn meine Beziehung zu Jesus Christus nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, um das zu ändern? Vielleicht zum Beispiel, wenn ich merke, ich habe ein Problem mit Vertrauen, kann ich sagen, ich gehe hin und schreibe mir mal auf, wofür ich bete und schaue eine Zeit später, wie und ob Gott darauf reagiert hat, was sich verändert hat durch mein Gebet. Und wenn ich dann feststelle, da hat sich was geändert, dann bedeutet das letzten Endes auch, dass Gott gehandelt hat und das wird mein Vertrauen stärken. Oder wenn ich sage, ich habe ein Problem im Bibellesen, ich weiß nicht, wer vor 14 Tagen im Gottesdienst war, da habe ich euch die Möglichkeit gezeigt, dass man sagen kann, man nimmt sich vielleicht so einen Sabbatrhythmus und sagt, ich gehe zum Beispiel am Sonntagnachmittag, wenn meine Verwandtenbesuche abgeschlossen sind, hin und setze mich mal eine Viertelstunde hin und lese 5 Minuten in der Bibel und denke mal 10 Minuten drüber nach, was das, was da steht, was ich gelesen habe, für mich persönlich bedeutet. Das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel, um Dinge zu ändern und sich die Frage zu stellen, was fördert meine Beziehung zu Christus und was behindert sie? Das meiste, was uns behindert, ist der Faktor Zeit. Die Rentner grüßen sowieso, ich habe keine Zeit, aber der Rest hat sich das auch angewöhnt. Die Zeit ist ein Problem. Wir haben zwar alle gleich viel Zeit, 24 Stunden am Tag, aber die Frage ist immer, wie teile ich mir diese Zeit ein? Natürlich gibt es Dinge, die du machen musst. Du musst vielleicht essen, trinken, du musst schlafen. Wenn du berufstätig bist, musst du deiner Arbeit nachkommen. Das sind Dinge, da ist die Zeit festgelegt. Aber darüber hinaus ist die Frage, wie ich diese Zeit eben einteile. Da habe ich meine Hobbys und es ist gut. Die Bibel ist nicht gegen Hobbys. Hobbys sind in Ordnung, auch wenn das Wort in der Bibel nicht auftaucht. Hobbys sind gut. Nur die Frage ist, wie viel Zeit räume ich diesen Hobbys ein? Wenn ich sage, ich bin leidenschaftlicher Schachspieler, nur mal als hypothetisches, dann ist die Frage, wie viele Stunden am Tag spiele ich eigentlich Schach? Spiele ich als Hobby jeden Tag 2 Stunden Schach und lese 5 Minuten im Wort Gottes? Oder ist es vielleicht clever zu sagen, pass mal auf, mit einer ein, drei Viertelstunde Schach ist es auch gut und dann habe ich meine Viertelstunde Zeit fürs Wort Gottes. Versteht ihr? Der Schachspieler, der darf ja ruhig Schach spielen, das ist doch in Ordnung, das ist auch gut. Aber die Sache ist die, wenn ich nur noch Zeit habe für mein Hobby und keine Zeit habe mehr für Gott, dann spare ich am falschen Ende, dann spare ich nämlich an meinem eigenen Leben. Aber das merke ich wahrscheinlich am Ende meines Lebens. Wäre aber unangenehm. Also deswegen sich die Frage stellen, was hindert und was fördert meine Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus? Und noch einmal, die muss ja nicht schlecht sein, deine Beziehung. Die kann ja gut sein. Das ist ja gar keine Frage. Aber wenn sie gut ist, dann ist vielleicht die Frage, wie kann ich es beibehalten, dass es nicht schlechter wird? Auch das ist ein nachdenkenswerter Gedanke. Ich will noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir alle, wie wir hier sind, wurden von Jesus Christus geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe und darum hat er auch ein ganz persönliches Interesse an deinem und meinem Leben. Und dazu ist er eben auch das Licht und er ist das Licht, das in diese Welt gekommen ist und das Licht, das auch in die Dunkelheit deines Lebens, wie dunkel sie dir gerade auch vorkommen macht, hineinscheint. Und wenn du merkst, dass du nur dunkel siehst, dann versuch zumindest mal kurz wegzublicken von deinen Sorgen und hin auf Jesus, weil ich glaube, dass das schon ganz viel helfen kann. Und dann finden wir dazu auch im Wort Gottes viele Verheißungen. Und diese Verheißungen sind dazu da, dass wir erkennen, Gott hält sein Wort. Was er hält, was er sagt, das hält er auch. Und das tut er auch. Und das ist wichtig, dass wir uns daran klammern können. Und wenn er sagt, komm her zu mir, wenn du müde und beladen bist, dann komm. Komm, Jesus wartet nur, dass du kommst. Der wartet nur, dass du kommst. Du bist herzlich eingeladen zu kommen. Und darum stell dir einfach immer wieder die Frage, wie ist meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Ist die gut, ist die schlecht? Wie sieht die aus? Und dann versuch einfach diese Beziehung so weiter zu gestalten, dass es dir gut tut. Dass es dir und deinem Leben gut tut. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Jesus Christus in dieser Adventszeit erleben kannst. Dass du ihn ganz persönlich erleben kannst. Dass du erlebst, wie er in dein Leben eingreift. Und wie er auf den krummen Wegen deines Lebens gerade schreibt. Und ich wünsche dir, dass du merkst, wie Jesus dich beschützt und bewahrt. Dass er wirklich da ist in deinem Leben. Dass er aktiv ist in deinem Leben. Und dass es ihm nicht egal ist, wie es dir geht. Und ich wünsche dir auch, dass du das schaffst, eine gute Beziehung zu ihm zu haben oder sie zu bekommen, je nachdem. Gott segne dich dazu. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du da bist. Du hast uns alle geschaffen und du kennst uns und unser Leben und du weißt, was dieses Leben für jeden Einzelnen von uns gerade ausmacht. Du weißt ganz genau, was in unseren Köpfen jetzt gerade los ist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen mit deinem Frieden erfüllst. Mit dem Frieden, den nur du geben kannst. Der Frieden, der allen menschlichen Verstand übersteigt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir dich in dieser Adventszeit ganz persönlich erleben können als den lebendigen Gott, der ganz aktiv auch in unser Leben eingreift, der uns hilft und stärkt, der uns tröstet und ermutigt, der einfach mit uns und bei uns ist. Danke dafür, dass du da bist. Amen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt singen, ich weiß aber nicht was. Wir singen nicht.